Hallo, hier ist Xiaolong Hu, Ihr China-Team. Sie hören jetzt eine Live-Aufnahme von der Veranstaltung First GBA Sino-German HR Conference. Die Veranstaltung findet am 26. September in Hannover statt. Die Panel-Diskussion haben wir für Sie im Nachhinein als Podcast vorbereitet. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Also die Panel-Diskussion findet jetzt statt und mit dem Motto Talent Made in China und for China wird jetzt geleitet und moderiert von meinem Kollegen Xiaolong Hu. Xiaolong Hu ist der Geschäftsführer der China Team GmbH, also der Hauptorganisator der heutigen Veranstaltung. Seien Sie gespannt und stellen Sie Ihre Frage. Xiaolong, die Bühne gehört dir.
Klar. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu heutiger Veranstaltung. Ich freue mich sehr, Sie alle hier anzutreffen und viele machen ja wirklich lange Wege. Und wir haben, wie gesagt, eine spannende Session noch vor uns, die Panel-Diskussion und mit fünf weiteren Gästen mit uns. Teilweise haben Sie ja schon kennengelernt. Und wir werden wahrscheinlich, ich auch wenn ich das Beste tun, etwas Verspätung haben, etwas Verlängerung haben, als wirklich Punkt 6 Uhr zu Ende zu bringen. Ich versuche mein Bestes, aber die Tagesschau verspätet sich wahrscheinlich um wenige Minuten. Genau, guter Hinweis, dass wir noch uns beeilen sollen. Und darum bitte ich zuerst, dass die Gäste auch zu mir zu kommen und Platz zu nehmen. Und neben mir am besten, also ich nehme den Platz, den ich jetzt habe. Und Alexandra, du neben mir und dann Daniel. Und ich schlage vor, dass wir einfach die Buchstabenreihenfolge einfach weiterführen. Und Alexander, Daniel und Martin, Rebecca und last but not least, Herr Ye, Weidong, Herr Ye. Da sehen Sie, da gehen Sie auf die rechte Außenflanke und das sichert das für uns. Ja, dann gehst du in die Mitte, Martin, genau. So ist das. Ja, sehr schön. Wenn Daniel nochmal neben Martin sitzen können und neben mir nicht die bezauberte Alexandra weg, wäre super. Genau. Super. Also die Erstaufregung weg. Nachdem wir alle Platz genommen haben und ihr könnt auch gerne euch hinsetzen und ich mache mal vor. Genau. Super. Also zuerst möchte ich die Frau neben mir euch vorstellen, Alexandra Stefanow. Sie ist Sinologin und aktuell sehr, sehr aktiv als Promoter von Chinas digitale Innovationen und mit der Initiative und Unternehmen China Impulse. Und was beinhaltet, es gibt ein monatlicher Newsflash, Tech Newsflash, es gibt ein Magazin und es gibt auch noch einen Podcast. Vielleicht vergesse ich etwas. Es gibt immer wieder neue Ideen von Alexander, was mich sehr beeindruckt hat. Heute bin ich sehr froh, dass Alexander heute bei uns ist. Sie vertritt die Meinung, dass die Mentalität chinesischer Mitarbeiter sind eigentlich unter anderem der Grund dafür, dass China mittlerweile Innovationsfabrik ist, aber auch für die deutsche Unternehmen. Und das ist ganz wichtig. Meine erste Frage geht auch an Alexandra, an dich. Und zwar, was sind eigentlich die Trends der Arbeitsmarkt der Generation Z in China? Offensichtlich ich nicht mehr dazu gehöre. Und die Generation Z, wir haben vorhin schon gehört, 996, das ist ja das, was Fabian schon berichtet hat. Und ob das die gleiche Arbeitsmentalität noch da ist. Und noch interessant ist zu wissen, welche Zusammenhänge siehst du, weil du ja ein Technik- oder Trends-Expertin bist, wo siehst du eigentlich die Zusammenhänge zwischen die soziale Veränderung und die technologische Veränderung? Gibt es da die Zusammenhänge von diesen Generation Z-Verhalten in China und die Technologietrends?
Ja, vielen Dank für die Vorstellung, für die Einladung. Ich gehöre leider auch nicht mehr zur Gen Z, aber ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Ich meine, wenn es um China geht, ist es ja sowieso allgemein sehr, sehr schwer beziehungsweise unmöglich zu sagen, es gibt die eine Generation und es gibt eine Generation, die man verallgemeinern kann. Aber wenn man sich eben, weil es auch sehr große Unterschiede gibt zwischen den ländlichen Regionen, zwischen den Städten, das wissen auch alle, die uns heute zuhören, sehr gut bestimmt. Aber und deswegen kann man eben nicht von der einen Gen Z sprechen. Aber wenn man das ein bisschen verallgemeinern möchte und wenn man zum Beispiel auf die Städte eingeht, auf die Metropolen, auf Städte wie Shanghai und Shenzhen, dann könnte man schon sagen, dass man bei der Gen Z beobachten kann, dass sie sich schon der ja sogenannten westlichen Gen Z auch annähert, dass die Werte ähnlich sind, dass die jungen Generationen in China auch immer individualistischer werden. Natürlich vor dem Hintergrund der chinesischen Traditionen, aber man merkt, dass sie eben im Arbeitskontext auch immer mehr die Work-Life-Balance haben möchten, die man auch aus westlichen Unternehmen kennt. Und wir hatten ja vorhin schon über die 996-Arbeitswoche gehört, das Arbeiten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an 6 Tagen die Woche. Wir haben gehört, dass es in China keine klare Trennung gibt zwischen dem Privatleben und dem Berufsleben, weil man eben immer WeChat verwendet und fast immer den privaten Account. Und das ist eben etwas, was die Gen Z nicht mehr möchte. Die Gen Z möchte eben, wie man das auch hier in der sogenannten westlichen Welt beobachten kann, mehr Work-Life-Balance. Sie wollen eine klare Trennung haben zwischen dem privaten und dem beruflichen. Das hängt eben auch mit der Digitalisierung zusammen, weil der gesamte Alltag in China so viel digitalisierter ist als hier bei uns zum Beispiel, merkt man auch ganz, ganz stark, dass sich die jungen Leute auch sehr nach Entdigitalisierung sehen, dass eben eine Gegenbewegung entsteht, dass sie auch sehr das Dorfleben, sich nach dem Dorfleben sehen, dass sie sehr viele Videos auf den sozialen Plattformen in China von Leuten anschauen, die auf dem Dorf leben, die ein einfaches Leben haben. Also das kann man auf jeden Fall beobachten, eben Work-Life-Balance, bisschen diese Entkopplung auch von diesem digitalen Alltag. Zum Teil, natürlich kann man das auch nicht so pauschal sagen, aber das sind ein paar Beobachtungen. Und was man ganz, ganz stark sehen kann, Sie haben vielleicht auch schon gehört, dass die Jugendarbeitslosigkeit gerade in China sehr, sehr hoch ist. Die liegt mittlerweile bei fast 20%. Also sehr, sehr viele von diesen vielen Absolventen, von denen wir am Anfang gehört haben, finden keinen Job. Und deswegen entsteht auch ganz, ganz stark eine Art Desillusionierung, eben weil sie keinen Job bekommen, weil sie merken, sie können sich in den Großstädten keine Wohnung mehr leisten, weil sie eben ganz, ganz viel auch diesen Wettbewerb, diese Konkurrenz nicht mehr mitmachen wollen, die es früher schon gab. Also da gibt es mit dem chinesischen Begriff Tangping, also flach liegen, wie das übersetzt wird. Sie legen sich hin, sie wollen nur noch in Anführungszeichen das Nötigste machen und nicht mehr, die Arbeit ist nicht mehr ihr ganzes Leben. Das so ein bisschen, um den anderen auch noch eine Chance zu geben, was zu sagen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr dazu zu sagen, aber das so in aller Kürze.
Ja, danke, Alexandra. Sehr wichtig, also auch für die Zuschauer und Zuhörer im Netz, merken Sie sich nicht flach legen, sondern flach liegen. Das ist ein ganz wichtiges Element, was Sie nochmal untermauern müssen. Also China ist, wie gesagt, sehr, sehr komplex. Ja, China ist ja so groß wie Europa von der Fläche her, 3-mal so viele Einwohner. Insofern ist es sehr, sehr schwer, über so ein Thema HR, einen Trends mit einfachen Worten zusammen zu beschreiben. Alles, was wir heute gehört haben von den Experten, sind alle wahr. Und das entspricht auch meiner Erfahrung. Wenn jemand mich fragt, wie ist China, dann ist mir erstmal Worte weg und sage, wie viel Zeit hast du denn? Das ist ja ist sehr, sehr schwer mit einem Wort zu fassen. Aber diese Herausforderung hat die chinesische Regierung. Die macht ja alle 5 Jahre eine 5-Jahresplanung für die Steuerung und für das Governance von einem großen Land wie China. Und dazu haben wir auch einen Experten, was nicht so danach aussieht, aber da ist er wirklich ein Experte, der Daniel Frerichs und Vertreter von Huangpu District hier in Europa, Director. Und Daniel, was ist eigentlich deine Beobachtung und die soziale, gesellschaftliche Veränderung hast du ja von Alexandra berichtet bekommen. Und wo siehst du jetzt die Reflexion aus der Fünfjahresplanung von chinesischer Regierung als Steuerung, als ergänzende Politik für diese Arbeitsmarktsituation und Ressourcensituation?
Ja, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Ich werde euch und Ihnen jetzt ersparen, den Fünfjahresplan zu kommentieren. aber ich erzähle jetzt mal ein bisschen aus unserer Perspektive. Oder ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin vor fast 10 Jahren das erste Mal nach China gekommen, habe dann in verschiedenen Industrien gearbeitet. Und in den Jahren, alle, die China-Erfahrung haben und China kennen, gab es immer wieder mal die Diskussion, wird die Real Estate Bubble bursten oder kriegt man die Currency in den Griff und so weiter. Und ich habe damals schon immer gesagt, ich glaube, das größte Problem und jeder, der sich in China ein bisschen auskennt, es kennt sich niemand vollkommen aus, wie du schon gesagt hast, der lügt. Aber wer sich auskennt, weiß, dass das Talent Gap, und das ist nicht nur bei den Wissenschaftlern so, sondern gerade auch bei Ingenieuren, und das hat nichts mit der Ausbildung zu tun oder Intelligenz, sondern schlichtweg mit Erfahrung. Das ist das größte Bottleneck, das China hat auf dem Weg zu Made in China 2025. Und wenn wir uns, da müssen wir uns immer ehrlich machen, Peter Hehles hat es vorhin auch gesagt, es gibt einen riesen Battle um Talents, wissenschaftliche Talents, aber ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn Sie in eine Küchenproduktion reinlaufen, die 100 Millionen Euro Homag-Maschinen, neueste Maschinen stehen haben und dann stehen 24 Jahre alte Bachelorstudenten, also mit Abschluss, an den Maschinen. Und das Problem ist nicht, dass die noch nie was von Maschinen-Maintenance oder Tooling-Strategie gehört haben, sondern da gibt es auch fast niemanden, der denen das zeigen kann, weil schlichtweg so wenig Leute da sind, die so viel Erfahrung haben oder so alt sind schlichtweg. So, also lange Rede, kurzer Sinn, das Government ist sich sicher, also das sind auch schlaue Leute, die machen sich die Gedanken auch. Und für uns ist es unser Team, das ja auch heute hier ist und heute Morgen hatten wir hier eine kleine Jobfair zusammen mit den Studenten von der Uni Hannover, ist die ganze Debatte, die Martin auch aufgezeigt hat, ziemlich spannend. Weil gerade wir dieses Jahr angefangen haben und auch den Auftrag bekommen haben, mehr auf Talente zuzugehen und wirklich proaktiv Talente anzuwerben beziehungsweise Talente zu finden, nicht fürs Government, sondern für unsere Unternehmen, für unseren Standort. Also schlichtweg Standortmarketing, wie das jeder hier in Europa auch macht. Sie sehen da drüben die ganzen offenen Jobs, die es da gibt in unserem Distrikt. Und das ist das eine. Also es werden gerade Plattformen auch für, also nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebene, wie Professor Sachsmeier erwähnt hat, sondern wirklich auch für Engineering, im R&D, im Biomedizin. Huangpu ist sehr stark im Biomedizin ausgerollt. Wir haben jetzt eine eigene Plattform sogar entwickelt, wo die Jobs aus unserem Distrikt gesammelt werden. Das sind fast 1000 offene Stellen. Wir haben 4000 internationale Unternehmen bei uns. Das sind jetzt, ist nur ein Bruchteil bis jetzt drauf. Dann haben Sie Unternehmen, die haben Personalpläne, die wachsen im Semiconductor-Bereich. Erstes Jahr 800 Leute, zweites Jahr 1000 Leute, drittes Jahr 500 Leute, viertes Jahr kein Scheiß. Also das ist echt die Planung, ja. Oder auch internationale Unternehmen wie Lonza, wenn die eine große Produktion bauen und die Unternehmen fangen immer mehr an, made in China for China, also die Produktion ist nicht mehr für den Export, sondern die Produktion ist für den lokalen Markt, dann reden wir da auch einfach mal über 3000 Staff. Und das sind leicht mal 300 PhDs dabei im Labor. Die müssen sie erstmal finden, weil ähnliche Produktion baut Beijing auch in Shanghai. Die suchen die gleichen Leute. So, das ist das, was wir tun. Also die Wirtschaftsförderung oder das traditionelle Investment Promotion geht auch mehr und mehr dazu über, Talente zu werben. Und dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Incentives, Ich muss mir das rausschreiben. Da gibt's, also Sie haben ja schon erwähnt, aber da gibt's Personal Income Tax, die gibt's in der Greater Bay Area aktuell in Südchina bei 15% gekappt. Das ist extrem niedrig. Also eine Flat Tax. Es gibt Zuschuss zur House Purchase, Free Living. Es gibt Projektsupport für 1 bis 2 Millionen Euro sogar. Das sind dann eher so R&D-Jobs oder Talente, die eben mit Patenten kommen. Aber da gibt es auch ganz extreme Beispiele. Sie haben das gesagt, keine Grundlagenforschung mehr. Firma Kansemi, da hat man einen gewissen Dr. Tony Chen angeworben und den baut man da jetzt in diesen 5 Stufen, die ich oder Phasen, die ich gerade beschrieben habe, ich glaube fast 50 Hektar, das sind über 90 Mu, eine Factory in den nächsten 5 Jahren für 12-Inch Semiconductor-Platinen.
Ja. Ja, ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, Daniel kann weiter die Politik stundenlang sprechen, das ist nämlich wahr. Wir haben nämlich sehr, sehr viele Politik von chinesischer Regierung, die dann zur Förderung von Talentakquisition dienen. Und wir haben heute natürlich die Situation, dass auch nicht nur die chinesischen Unternehmen haben den Markt zu bearbeiten, sondern auch die deutschen Unternehmen, die sehen den Markt China ja auch. Und wie nicht nur, dass man, wir sind in einer Messestadt, dass man in der Messe sich kennenlernen, dass die Geschäftschancen mal kennenlernt, aber man möchte auch wirklich in den Markt rein. Und wenn man in den Markt reingeht, tendiert man doch dazu, dass man eigene Leute mitnimmt nach China. Und ich suche mal den Blickkontakt mit Rebecca, nämlich die nächste Frage geht an Rebecca. Ich springe Martin mal über zu Rebecca. Und Rebecca Lüppe ist Expertin für Expat Management und Lüppen ist Expertin für Expat Management und gleichzeitig Life Coach für weibliche Führungskräfte, aber auch für männliche, haben wir vorhin auch nochmal geklärt. Und ich habe Rebecca kennengelernt als Personalexpertin, Expertin für das Thema Coaching für Führungskräfte. Aber gleichzeitig ist Rebecca eigentlich selber als Personaler tätig gewesen und in internationalen Unternehmen 13 Jahre im Ausland, wie ich richtig in Erinnerung habe, davon China, Slowakei und Tschechien. Und sie hat jetzt nicht nur mit China zu tun, aber als ich sie gefragt habe, ob sie Panel-Expertin sein möchte, da sagt sie, ja, ich habe richtig Bock auf China. Also die Verbindung zu China ist also sehr, sehr stark. Und daher, Rebecca, vielleicht kannst du ein bisschen die Grundlage für die Gäste, heute haben wir ja relativ ein heterogenes Publikum, die Grundlage dafür, was ist eigentlich der Unterschied genau zwischen Local Expats und Expats? Wir haben ja heute einige Male diese Begrifflichkeit Local Expats und Expats und gleichzeitig kannst du uns vielleicht nochmal erklären, einige sind ja deine Kunden und gerade die Expats und Local Expats in den letzten 3 Jahren Covid-Zeit, was haben Sie so in China erlebt, alles, was so mit der Covid-Situation zusammenhängt?
Ich versuche das mal zu beantworten. Eigentlich hat Herr Tian, ist der Name, das ja vorhin auch schon sehr gut dargestellt, also den Unterschied zwischen einem Expat und einem Local Expat. Der generelle Unterschied ist, bei einem Expat habe ich im Prinzip einen Vertrag mit einem Arbeitgeber im Ausland, ja, zum Beispiel in Deutschland, und dann wird der Mitarbeiter entsendet nach China oder in ein anderes Land. Damit einhergehen dann bestimmte Gehaltspakete, bestimmte Vertragsbedingungen und so weiter und so fort. Das Ziel ist es natürlich, dass dieser Mitarbeiter eine gewisse Aufgabe in China dann für Zeit X erfüllt und dann aber auch zurückgeht in die Heimat. Ja, das ist eigentlich das Ziel dabei. Und dann, was wir eigentlich vor Corona gesehen haben, ist, dass es eigentlich eine steigende Anzahl, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders erlebt haben, von sogenannten Local Expats gab. Also eigentlich MitarbeiterInnen, die man rekrutiert hat auf dem chinesischen Arbeitsmarkt, die zum Beispiel in China studiert haben und dann auch in China bleiben wollten, die man dann lokal eingestellt hat oder auch aus dem Ausland eingestellt hat, aber zu lokalen Bedingungen in China. Oder aber die PartnerInnen von Expats sind, so bin ich zum Beispiel an meinen Local-Expat-Vertrag damals in China gekommen und dann eben sich lokal anstellen lassen. Das heißt, es sind ganz normale lokale Arbeitsverträge mit häufig aber auch bestimmten Vertragsbestandteilen Local Plus, wie zum Beispiel ein Zuschuss zum Housing, zur Schule der Kinder und solche Geschichten. Wie gesagt, ich glaube, vor der Pandemie gab es so ein bisschen so einen Trend, dass man ein bisschen mehr auch von Experts wegging und ein bisschen mehr zu den Local Experts hinging. Und in der Corona-Krise ging eigentlich beides dann so ein bisschen zurück. Also Sie haben vorhin von diesem Exodus geredet und das betrifft natürlich vor allen Dingen solche Fachkräfte, egal ob Local oder Experts, die mit Familie dann vor Ort waren. Ne? Weil in dem Moment wurde es einfach total schwierig für die Menschen, diese Sache zu handeln, zu managen. Im ersten Lockdown war das so, das passierte ja eigentlich während Chinese New Year. Traditionellerweise sind da häufig die Ehepartnerinnen mit den Kindern gerade im Urlaub gewesen, als dieser Lockdown passierte, was zu der Situation geführt hat, dass ganz viele Familien relativ lange getrennt waren. Also die Kinder und die Frauen waren sozusagen in Deutschland mehr oder weniger festgenagelt, in Anführungszeichen, und die Männer häufig waren dann eben in China mit ihrer Arbeit sozusagen festgelegt. Das führte dann auch dazu, dass teilweise dann die Kinder Homeschooling in Deutschland aus China heraus mit der entsprechenden Zeitverschiebung und solche Dinge gemacht haben. Dann irgendwann die Familien auch dazu übergegangen sind, die Kinder wieder in die deutschen Schulen zurück zu integrieren, einfach um dem auch so ein bisschen aus dem Wege zu gehen, ist dann ganz unklar war, wann wie wo die Familien sich wiedersehen. Und dann hat es so eine gewisse Entspannung gegeben, als man dann wieder ein bisschen mehr reisen konnte. Aber es war ja die ganze Zeit so, dass im Endeffekt, wenn man reisen wollte, musste man entsprechende Quarantäne auf sich nehmen. Und das ist ja eigentlich immer noch der Fall. Und Quarantäne mit Kleinkindern, Quarantäne mit Jugendlichen ist eigentlich auch irgendwie eine Herausforderung. So haben mir zumindest viele Mütter das geschildert. Wir sind dem ja quasi so ein bisschen entgangen. Und das sind einfach ganz schwierige Familienentscheidungen dann gewesen, die dann häufig dazu geführt haben, dass dann zum Ende hin diese Assignments dann beendet, abgebrochen, zu einem Ende gebracht wurden. Wie Sie das auch schon gerade gesagt haben, nun gibt es natürlich noch Menschen, die in China sind, die eine gewisse Masse an Kandidaten und Kandidatinnen dort darstellen, die aber jetzt natürlich auf dem Markt auch sehr gefragt sind, ja, weil die können sich jetzt quasi die Jobs aussuchen, die werden gesucht in einer gewissen Art und Weise, insbesondere diejenigen, die auch gut Chinesisch sprechen. Und das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung für die Arbeitgeber dann vor Ort. Sie haben das gerade auch schon dargestellt. Manche können sich vorstellen, wieder zurückzugehen. Aber ich glaube, die meisten werden noch eine gewisse Zeit ins Land vergehen lassen wollen, bis es alles ein bisschen sicherer ist, bis man vielleicht eine gewisse Zeit erlebt hat, wo nicht auf einmal Inseln wieder abgeschlossen werden und man dann auf Sanya festsitzt oder so etwas in dieser Richtung. Ja, wobei ich habe mir sagen lassen, man durfte nicht an den Pool, das war ganz furchtbar. Dann sitzt man auf einer Trauminsel und darf nicht an den Strand, das war ein bisschen ärgerlich. Aber da ist auf jeden Fall noch ganz viel Abwarten vorhanden. Ich merke das auch, dass jetzt ehemalige Arbeitgeber von mir dann häufig eben doch eher Menschen, die Single sind, dann schickt oder beziehungsweise das sind zumindest diejenigen, die sich dann noch bereit erklären, das zu machen. Also da müssen wir wirklich mal sehen, wie die Situation sich weiterentwickelt. Und ich würde da ganz gern auch noch mal so ein bisschen den Fokus drauf lenken, dass man halt eben häufig nicht nur einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin entsendet, häufig eben auch eine Familie mit dabei ist und da Beratung und gegebenenfalls Coaching, Unterstützung in irgendeiner Form auch ganz wichtig ist, weil das war eine richtig harte Situation für viele Familien, wo es am Ende dann darum geht, ist mir meine Familie wichtiger oder mein Job? Ist mir die schulische Bildung meiner Kinder nicht doch wichtiger als dieser Job? Und da ist bei manchen dann die Entscheidung doch relativ klar. Und das müssen wir als Arbeitgeber dann mit unterstützen, mit fördern und irgendwie auch ein bisschen abschwächen, den negativen Effekt.
Ja, danke schön. Danke schön für die Information. Also auf einer Seite die Investition in China haben wir in den Medien gelernt, erst Halbjahr 2022 ist auf Rekordniveau. Von Daniel haben wir gehört, die Jagd nach Talent ist da unheimlich stark. Aber die Pads, also die quasi die deutschen Mitarbeiter vor Ort zu schicken oder vor Ort die Deutschen zu akquirieren, wird zunehmend schwieriger. Und wir haben auch ungefähr die Zahl von der Community in Shanghai, dass man ungefähr 25% von dem dessen, was vorher Corona noch da sind, überhaupt noch jetzt in China tätig. Also insofern ein tolles Umfeld für Martin. Du hast ja natürlich volle Hände zu tun und viele von den Aufträgen, glaube ich, kannst du auch nicht mehr retten. Du bist auch hierher ganz ehrlich, um Talent zu jagen als Auftrag. Und auf andere Seite, vielleicht kannst du ein bisschen dein Geheimnis verraten. Wie erkennt ihr eigentlich die Talente, die jetzt von deutschen Unternehmen eigentlich gefordert ist, auch auf der Schnelle, so schnell von wie groß die Anzahl von Bewerber ist, wirklich die Leute pickt ihr raus, dass die Anforderungen auch erfüllen sollen?
Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin Rheinländer, ne? Und die Rheinländer sagen generell immer die Wahrheit und sind sehr, sehr offen und sehr direkt. Deswegen werde ich Ihnen keine Märchen erzählen. Ich habe die Fragen vorher bekommen von Schaulung, was auch normal alles von den Panelisten getan. Und es gibt eine Antwort, kann ich nicht sagen. Also wir machen jetzt natürlich auch Assessments. Wir können auch mit externen Assessment-Centern arbeiten, online, mit direkten Gesprächen. Wir haben Kunden, Firma Hettich wäre hier gewesen, die machen sowas, die machen Ganztages-Assessment, wo ich sogar noch den Inhaber mit einschaltet. Also da könnte ich jetzt irgendwas erzählen, will ich aber nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist für einen Personalberater oder vielleicht auch für einen Manager, der einstellt, dass sie China kennen. Und das fängt zum Beispiel mit so banalen Sachen wie Topografie, also Geografie. Ne? Sie müssen ja wissen, irgendwie, wie sieht es in Shenyang aus, also Hauptstadt der Provinz Liaoning. Ne? Anhui ist zwar in der Nähe von Shanghai, aber hat natürlich ein BIP, ne? Das ist halt ein bisschen weiter unten, ja. Oder warum baut VW ein Werk in Urumqi? Da gibt es keine Industrie, ne? Das war einfach ein Deal mit der Regierung. Ich sage, sowas müssen Sie halt einschätzen können, um dann auch, um die Frage zu beantworten, in den Gesprächen mit den Kandidaten herauszufinden, ist das jetzt viel Smoke in the Mirror, da sagt man auf Englisch, also immer viel Bluff, oder kennt er sie sich wirklich aus? Ja, das heißt, eine Mischung aus Bauchgefühl, aber halt auch einfach China-Expertise. Jetzt bin ich natürlich nicht der einzige Personalberater, der in China gelebt und gearbeitet hat, aber ich war das erste Mal Student 2002 dort und bin im Bereich Personalberatung seit 2004 tätig. Also seit 18 Jahren führe ich jetzt Suchprojekte in Asien durch. Und das ist es eigentlich. Ne? Einfach die Erfahrung, wo ich auch viel gelernt und mit Sicherheit auch viel Lehrgeld bezahlt habe. Also auch wir liegen manchmal daneben und auch wir haben Replacements, also im Prinzip Fälle, wo dann Unternehmen nicht zufrieden sind mit den von uns platzierten Kandidaten oder wo Kandidaten ab der Probezeit kündigen, weil sie sagen, furchtbares Unternehmen. Aber die 18 Jahre, das ist halt schon ein Erfahrungsschatz, den man nicht durch Assessments wegmachen kann. Also ich kann dir leider keine Antwort geben, aber ich glaube halt, dass die China-Erfahrung selber, nochmals banal, Topografie, Hintergrund, wo kommen die Chinesen her, ne? Familiär, was ist wichtig, wir hatten das Thema eben, wie man ein Unternehmen führt, dass man natürlich Arbeit und Privates viel mehr vermischt, das muss man halt einfach wissen. Und ich glaube, wenn man das halt nicht selber erlebt hat vor Ort, wir sind selber Unternehmer, wir haben ja auch Angestellte, ne? wir haben auch Personen, die wir einstellen, die wir rausschmeißen müssen. Also wir leben das ja auch alles hautnah. Wir müssen auch Abfindung zahlen für Personen, die nicht performt haben. Und trotzdem müssen sie in China Abfindung zahlen. Es sei denn, sie bauen irgendeinen Case auf und können der Person nachweisen, dass sie ihre Arbeit nicht vernünftig gemacht hat. Dann müssen sie die dreimal die Möglichkeit geben, das zu verbessern oder dass die Person Tafelsilber gestohlen hat. Ansonsten zahlen sie eine Abfindung für jemand, der nicht geleistet hat. Das ist wirklich brutal als Unternehmer. Ja, das ist einfach die Wahrheit und das kenne ich halt, ne, weil ich selber Unternehmer in China bin.
Ja, danke für deine Antwort. Rheinländer sind nicht nur diejenigen, die die Wahrheit sagen, sind auch gute Verkäufer. Und du hast ein drittes Auge, das möchtest du nicht abgeben, das verstehe ich, ja. Und ich möchte auch das Publikum gerne ein bisschen motivieren, wenn sie noch Fragen haben. Und wir haben vorhin schon ein bisschen verständigt, dass wir etwas verzögern, das Event zu beenden. Aber insofern fühlen sie sich frei, wenn sie da wirklich Fragen haben. Aber ich habe erstmal eine Frage an Herrn Jeh. Und wir wollen alle für die Zukunft unser deutsche Unternehmungen, hier sind ja viele vorhanden, unsere Führungsteam oder unser Team in China aufstellen. Und Ressourcenmangel ohne Frage, wo wollen Sie denn am besten investieren? In das Führungsriege, also Management oder in die Fachkräfte? Sie sind ja langjährig in dem Management tätig, da bin ich sehr interessiert an Ihre Antwort.
Vielen Dank für die Frage. Das ist auf jeden Fall für ein Unternehmen in China eine ständige Frage, ein ständiger Kampf, um gute Leute zu bekommen, auch gute Leute zu erhalten. Und wir erwägen natürlich auch zwischen Mitarbeiter aus Deutschland nach China zu entsenden, aber auch chinesische Fachkräfte zu Promotion zu vielleicht fördern. Und ich muss sagen, wir haben in China, wir sind in einer dritte drei Stadt, also Chuzhou, das ist eine Anhui-Stadt mit immerhin 700.000 Einwohnern, ist aber für China eine dritte Teilstadt. Also wir bekommen, wenn wir tatsächlich Fachkräfte, wie zum Beispiel eine wirklich gute Werkzeugkonstrukteur, das müssen wir schon einiges tun, um das zu erziehen. Und dafür haben wir aber durch diese 26 Jahre Erfahrung, haben wir natürlich auch in verschiedenen Aspekten, also geguckt, natürlich die Mentalität, die Tradition, aber auch die Bildung, aber wie man dann die informelle Struktur nutzen, mit den Leuten zusammenzukommen. Wir haben tatsächlich gelungen, auch Mitarbeiter außerhalb dieser Stadt zu uns zu werben. Natürlich kümmern wir uns auch um die Schulung der Kinder und die Arbeit der Frauen und eventuell auch draußen, dass wir auch notfalls auch unterstützen. Und das ist individueller Case, aber das muss man eben machen. Und das gehört einfach dazu. Personalabteilung, Leiter muss das erkennen, aber auch General Manager muss das wissen. Vielen Dank.
Ja, im Grunde genommen, das ist die Herausforderung für das Management. In alles muss man investieren, aber das Budget ist leider sehr limitiert. Und wir blicken auch so ein bisschen in die Zukunft. Und die Zukunft sagt, dass China wird ein wichtiger Standort sein, auch für die Innovation, auch für deutsche Unternehmen. Und ich blicke sehr gespannt auch auf Alexandra. Wir haben vorhin von der Mentalität gesprochen, ne? Und wenn die Zukunft so ausschaut und in China wird auch für Deutschland geforscht, unter anderem wird ein anderes Management hochgezogen, eine andere Art von Handel ist dann gewohnt. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Headquarter in der Zukunft? Was glaubst du, wie dann die effektivste Zusammenarbeit von dem China-Management in China und dann der Headquarter sein soll?
Ja, also ich glaube, und das wurde heute schon oft gesagt, und das ist auch bei solchen Veranstaltungen wie heute, wo Leute aus dem, ich sage mal, China-Netzwerk zusammenkommen, die alle diese Themen schon kennen. Eigentlich müssen diese Themen nach außen zu den Leuten, die sich eben nicht damit beschäftigen, aber damit beschäftigen sollten. Das wurde eben ja auch in den Vorträgen genannt, Stichwort China-Kompetenz und Stichwort Mitarbeiter in Deutschland, die sich mit China mehr auskennen als nur mit Shanghai, Shenzhen, Beijing. Ich glaube, das ist eben sehr, sehr wichtig. Und die negative Stimmung, die zurzeit herrscht, die wurde ja auch schon angesprochen. Das ist ja immer das, wofür wir alle, die hier im Raum sind, wahrscheinlich plädieren. Und das muss einfach mehr nach außen dringen, dass man sich eben, dass man nicht drumherum kommt, sich mit China zu beschäftigen. Wir haben heute auch schon gehört, Produktionsstandorte kann man vielleicht auch woanders suchen in Asien, aber als Absatzmarkt und überhaupt auch für ganz, ganz viele Abhängigkeiten an Rohstoffen und so weiter, die wir von China haben, da gibt es der Alternative, ist es, glaube ich, vor allem jetzt aus der Perspektive aus Deutschland heraus sehr, sehr wichtig, dass sich hier auch die Manager, die Unternehmen mit diesem China-Wissen auseinandersetzen und auch entweder im Unternehmen selbst Leute haben, die sich damit auskennen oder eben auch dafür bereit sind, interkulturelle Trainer einzustellen oder eben die Leute zu Trainings und Weiterbilden zu schicken, um eben auch diesen Dialog zu fördern. Und ich glaube, China oder chinesische Mitarbeiter und Manager wissen viel, viel mehr über Deutschland und Europa, als wir über China wissen. Deswegen spreche ich vor allem aus dieser deutschen Perspektive, weil ich glaube, dass man sich in China durchaus mehr mit Europa oder in dem Fall mit Deutschland beschäftigt. Und deswegen ist es umso wichtiger in der heutigen Situation, wo das Image so kippt, wo die Beziehungen sich verschlechtern augenscheinlich, wo die Fronten immer verhärteter sind, dass man hier in Deutschland eben nicht sagt, ach, China interessiert mich nicht und ich muss mich ja gar nicht damit beschäftigen, weil ich dort lokale Mitarbeiter habe, sondern dass man sich hier auch eben im Headquarter mit diesen Themen und mit China eben mit dem China-Verständnis auseinandersetzt.
Dankeschön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich gucke nochmal in die Runde fragend bezüglich Kommentar und Erfahrungsaustausch und vielleicht virtuell. Ist das nicht der Fall? Da wage ich mal heute als Moderator die Panel einmal zusammenzufassen. Und zwar, wir sind alle bewusst, China ist nach wie vor wichtig für deutsche Unternehmen, auch in heutiger schwieriger Zeit. Und in einer Messestadt wie Hannover sind wir gewohnt, dass alle Welt zu Deutschland kommt. Aber wir müssen auch nach China in die Märkte, wo auch wirklich alles geschehen werden. Und dafür brauchen wir Ressourcen. Und die Ressourcen, Human Resources, ist im Moment sehr schwer zu akquirieren. Expats kommen nach Europa zurück. Die werden nicht so schnell wieder zurück nach China. Und lokale Recruiting wäre ohne Martin nicht machbar. Und das Dritte ist lokale Management aus China, die Schildkröte zu akquirieren, jetzt zurück nach China, ist auch nicht so ganz leicht. Wir sehen hier über 100 Jobs und wahrscheinlich nicht so viele Teilnehmer. Das zeigt ja schon, dass da wirklich sehr schwer ist, wie wenig die bereite Talente sind, jetzt nach China zurückzugehen. Und insofern haben wir versucht, heute das komplexe Thema etwas für Sie zu behandeln, sodass für durchaus sehr heterogene Teilnehmer alle was mitzunehmen geben. Für diejenigen, die sehr viele China-Erfahrungen haben, fühlen sich wahrscheinlich in ihrer Erfahrung bestätigt. Und für die vielleicht noch den Weg nach China wagen, dann gibt es heute genügend Impulse, um das bei Ihrer Initiative zu bleiben. Und es gibt natürlich noch mehr. Also wir sprechen auch heute über Trends wie Beteiligung der chinesischen Führungskräfte an deutschen Mittelstandsunternehmen. Fast ein Tabuthema, aber das ist mittlerweile kein Tabu mehr, sondern auch wichtig für Erfolgsgarantie. Und dafür haben wir als China-Team später noch einen Podcast vorbereitet. Und alles in allem versuchen wir heute in dieser Hybrid-Event für Sie ein komplexes Thema zusammenzustellen. Und ich bedanke mich erstmal von meiner Seite aus bei den Experten und Expertinnen heute bei mir. Wir haben auch noch Geschenke, passend zu unserer Location, Pelikan Stifte vorbereitet. Die bekommen alle unsere Expertinnen und natürlich auch andere Vortragende, Fabian und Peter, genauso. Genau. Und ich darf hier schon mal mich verabschieden und Ihnen alles Gute wünschen, guten Heimweg. Und wir haben natürlich auch für Sie was Kulinarisches vorbereitet. Heute in Speisesaal, in Restaurant. Die ganzen interessanten Diskussionen verlagern wir auch gerne dort in der Speisesaal, in einer Atmosphäre etwas lockerer. Und für diejenigen, die eilig haben, zum Fußball zurückzugehen, ist natürlich selbst auch frei gegeben. Und mit diesen Worten, Hong Hong, ich hoffe, ich habe meinen Job getan, die etwas verlängert ist, als wir vorgesehen. Und ich möchte gerne mein Mikrofon an dich zurückgeben. Dankeschön.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.